Wenn wir davon ausgehen, dass Rassismus ein historisch gewachsen ist, über mehrere Jahrhunderte, dann ist auch klar, dass Rassismus nicht von heute auf morgen verschwinden wird. Das ist das eine. Und das andere ist, wir wissen aus der Forschung, dass sich der Rassismus immer wieder verändert und den aktuellen gesellschaftlichen Diskursen, Debatten auch anpasst.
Du hast das Wort Sicherheit vorhin auch schon erwähnt und ich musste an Wahlplakate für die Bundestagswahl denken, wo ja das Wort Sicherheit und das Wort Freiheit total viel aufgetaucht ist, also gefühlt auf jedem dritten Plakat war. Und ich habe mich immer gefragt, über wessen Sicherheit sprechen wir? Also was bedeutet für dich dieser Sicherheitsbegriff, mit dem gerade Politik stattfindet? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfeldgesellschaft, der Podcast. Heute sprechen wir über Rassismus in Deutschland und haben dafür zu Gast Cihan Sinanoğlu. Schön, dass du da bist. Hallo Cihan.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Magst du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du machst?
Ich leite den Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor jetzt seit fast 5 Jahren und war vorher bei einer NGO tätig und davor habe ich in Göttingen promoviert. Tatsächlich auch über Hannover, genau, über PolitikerInnen mit Migrationshintergrund, genau.
Magst du für alle, die den noch nicht kennen, erzählen, was der Nationale Diskriminierungs- und Rassismusmonitor ist?
Ich glaube, es ist erstmal nochmal wichtig, 2, 3 Hintergrundinformationen dazu zu haben. Der ist vor 5 Jahren in Auftrag gegeben worden, damals von der Regierung um Angela Merkel und Horst Seehofer. Und der Hintergrund waren eben die rassistischen und antisemitischen Anschläge in Halle und Hanau, aber auch die Ermordung von George Floyd und die internationalen Proteste, die ja dann auch in Deutschland stattfanden um die Black Lives Matter Bewegung. Und das hat dazu geführt, dass die deutsche Politik nach Daten geschaut hat und Daten brauchte, um eben aus diesen Daten politische Handlungsempfehlungen zu entwickeln. Aber das ist jetzt nicht nur auf Wohlwollen der damaligen Regierung passiert, sondern es war vor allen Dingen Druck aus zivilgesellschaftlichen, antirassistischen Organisationen, die schon seit Jahrzehnten fordern, dass es regelmäßige, wiederkehrende Daten braucht, um eben politische Maßnahmen daraus zu entwickeln. Aber auch die Wissenschaft fordert das schon seit Jahrzehnten. Und Deutschland ist auch international verpflichtet, Daten zu Rassismus zu erheben und wurde in den letzten Jahren immer wieder gerügt und kritisiert dafür, dass es eben diese Daten nicht hat. Und diese Lücke schließen wir jetzt mit dem Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor. Es geht also darum, Ursachen, Ausmaß und Folgen von Rassismus zu untersuchen und auf der Basis dieser Daten politische Handlungsempfehlungen zu entwickeln.
Im Grunde genommen ist es ja seit ein paar Jahren zumindest so, dass alle Menschen, die sich informieren möchten über Rassismus, wahrscheinlich wissen, dass es Rassismus in der deutschen Gesellschaft gibt. Warum ist es trotzdem wichtig, immer wieder, also ihr macht das ja alle 2 Jahre, dass ihr das veröffentlicht, immer wieder eine Datenlage zu haben, wie der aktuelle Stand ist?
Ja, also wenn wir davon ausgehen, dass Rassismus ein historisch gewachsen ist, über mehrere Jahrhunderte, dann ist auch klar, dass Rassismus nicht von heute auf morgen verschwinden wird. Das ist das eine. Und das andere ist, wir wissen aus der Forschung, dass sich der Rassismus immer wieder verändert und den aktuellen gesellschaftlichen Diskursen, Debatten auch anpasst. Das sehen wir zum Beispiel an der aktuellen Debatte über Migration, so die Art und Weise, wie sie zum Teil geführt hat, trägt halt eben rassistische Züge. Daran kann man sehr, sehr gut erkennen, dass sich eben der Rassismus verändert, dass die Gruppen, die der Rassismus fokussiert, sich verändern und dadurch Rassismus so eine bestimmte Art von Konjunktur bekommt. Und deswegen ist es wichtig, hier nachzuhalten, um eben diese Entwicklungen und Trends nachzeichnen zu können. Und wir erleben ja durchaus auch aktuell einen Rechtsruck in der Gesellschaft, der gar nicht zu erklären wäre, wenn man nicht versteht, wie Rassismus funktioniert.
Ich glaube, bevor wir darauf eingehen, auf so einzelne Details, der Report ist ja dieses Jahr wieder rausgekommen, das heißt, es war wieder eine Veröffentlichung. Was sind so die wichtigsten Sachen, die du daraus mitnimmst oder die wichtigsten Punkte, die du uns zusammenfassen könntest?
Also zum einen sieht man, dass rassistische Einstellungen in der Gesellschaft immer noch weit verbreitet sind, so gut 20%, zwischen 20% und 25% Stimmen bestimmten rassistischen Aussagen zu. Zum Beispiel verneint man, dass es Diskriminierung gäbe, oder ganz, ganz viele befragte Stimmen der Aussage zu, dass Minderheiten, religiöse Minderheiten oder ethnische Minderheiten bevorteilt worden wären, dass der Staat und die Medien zu viel Aufmerksamkeit diesen Gruppen schenken würden. Also man verneint im Grunde genommen die gesellschaftliche Ungleichheit, die es gibt, und die Hierarchien, die es in dieser Gesellschaft gibt. Wir haben auch den befragten Aussagen vorgelegt, sowas wie die ethnischen Minderheiten würden zu hohe politische Forderungen stellen. Daran sieht man auch, dass diesen Gruppen, diesen gesellschaftlichen Gruppen also nicht zugesprochen wird, tatsächlich hier auch politisch teilzuhaben, politisch aktiv zu sein und so weiter. Also zusammenfassend, rassistische Einstellungen sind immer noch weit verbreitet. Und dann haben wir natürlich auch auf die Betroffenenperspektive geguckt. Wir haben darauf geschaut, was machen die Menschen eigentlich für Erfahrungen in ihrem Alltag. Und da sehen wir, dass eben Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen in den rassistisch markierten Gruppen, die wir untersucht haben, also bei Musliminnen, bei schwarzen Menschen oder bei asiatisch gelesenen Menschen, überproportional hoch sind im Vergleich eben zu den Deutschen ohne Migrationshintergrund. Also wir finden Diskriminierungserfahrungen ganz unterschiedlichen Orten, in Behörden, bei der Polizei, im öffentlichen Raum und so weiter. Und diese Daten zeigen eben das Ausmaß von Rassismus und Diskriminierungserfahrungen. Das sind echt alarmierende Zahlen.
Ich glaube, wenn wir über Zahlen sprechen, gibt es viele Menschen, die denken, wir haben doch Polizeistatistiken. Also rassistische Straftaten werden doch hoffentlich und wahrscheinlich gemeldet. Was ihr ja aber macht, ist, dass ihr nicht nur, ich sage Sachen im straffälligen Bereich dokumentiert, sondern eben auch ja einmal die betroffenen Erfahrungen, aber eben auch so Kleinigkeiten, die sich sozusagen anhäufen. Wo siehst du da die Bedeutung von?
Also das wird auch sehr, sehr kontrovers diskutiert, sowohl im wissenschaftlichen Raum als auch im öffentlichen Raum. Ich glaube, es ist auch wichtig, darüber zu debattieren, zu diskutieren, aber doch auch aufzuklären. Ich glaube, jeder, der mal Rassismuserfahrungen gemacht hat, und sei es subtiler Art, also angestarrt zu werden, nicht gut behandelt zu werden oder zu spüren, dass irgendwer Angst vor einem hat, diese Erfahrungen, wenn man sie jetzt vielleicht einmal macht, hat das vielleicht keinen so großen Effekt. Aber wenn man diese Erfahrung ständig macht, dann kann das dazu führen, dass diese kumulierten Erfahrungen, so würden wir das nennen, also die Anhäufung dieser Erfahrungen, dazu führen, dass ich plötzlich anfange, meinem Umfeld, den Institutionen oder auch den Menschen, meinen Bindungen und Beziehungen zu misstrauen. Es kann dazu führen, dass ich mich zurückziehe, es kann dazu führen, dass ich an Orte nicht mehr gehe und so weiter. Deswegen sollte man das nicht einfach als heul doch abtun, sondern das durchaus ernst nehmen, dass auch diese ganzen kleinen, subtilen Erfahrungen einen sehr, sehr großen Effekt haben können.
Ja, ich bin ja weiß gelesen, das heißt, ich habe über Zuhören über Rassismus gelernt und nicht über eigene Erfahrungen. Ich glaube, im Moment, wo bei mir ein großer Groschen gefallen ist, ist, als ich das erste Mal das Wort antizipierte Diskriminierung gehört habe, also sozusagen darüber, wie viel Menschen nicht machen aus Angst davor, Rassismuserfahrungen, die sie gemacht haben, oder Diskriminierungserfahrungen, die sie gemacht haben, wieder zu machen. Siehst du das auf jeden Fall auch in deiner Arbeit? Also, dass Menschen sozusagen Teilhabemöglichkeiten gar nicht mehr so doll nutzen oder eben Vertrauen schwindet in Organisationen, weil schlechte Erfahrungen gemacht wurden und sie es dann auch gar nicht erst weiter versuchen?
Also ich kann ein Beispiel geben aus unserer Forschung. Ja. Wir haben in Rassismus und seine Symptome, wo wir Rassismus in der Gesundheitsversorgung untersucht haben, herausgefunden, dass vor allen Dingen muslimische Frauen den Arzt oder die Ärztin wechseln, weil sie das Gefühl haben, nicht ernst genommen zu werden. Mhm. Und dieser Arztwechsel kann natürlich vor allen Dingen in Bezug auf die Gesundheit auch einen riesen Effekt haben. Wir wissen das aus der Forschung, dass wenn man Arztbesuche verzögert, weil man Angst hat, eben diskriminiert zu werden, kann das manchmal auch um Leben und Tod gehen. Also an so kleinen Dingen sieht man, was für große Effekte daraus entstehen können. Wir wissen aber auch aus der Forschung, dass sich ganz, ganz viele Menschen, die von Rassismus betroffen sind, gar nicht erst trauen, sich auf bestimmte Jobs zu bewerben oder an bestimmte Orte zu gehen, weil sie immer damit rechnen müssen, dass sie mit Diskriminierung und Rassismus konfrontiert werden. Also das ist schon ein Problem. Ich würde aber trotzdem, vielleicht kommen wir da später nochmal zu sprechen, die Menschen sind ja nicht nur Opfer, sondern sie halten ja auch dagegen, sie leisten Widerstand, sie engagieren sich gegen Rassismus. Also sie sind handelnde Subjekte, würden wir sagen. Und von daher ist es durchaus wichtig, diese betroffenen Perspektiven stark zu machen oder sichtbar zu machen und gleichzeitig zu sagen, dass die Menschen nicht einfach passiv in dieser Gesellschaft sind oder sich nur zurückziehen, sondern dass sich das durchaus auch in einem sehr, sehr aktiven Auseinandersetzen mit diesem Thema äußert.
Ja. Wenn ich gerade noch mal kurz an deinen Bericht denke, ein Wort, was mir total aufgefallen ist, ist der Begriff moderner Rassismus. Also sozusagen die Annahme, dass sich Rassismus, wie du es ja gerade auch schon ein bisschen gesagt hast, sozusagen mit gesellschaftlichen Entwicklungen auch verändert oder die Erscheinungsform sich verändert. Was meinst du mit dem Begriff oder was meint ihr mit dem Begriff?
Also das ist ein Begriff, der quasi aus dem US-Kontext kommt, wo man auch beobachtet hat, dass der Rassismus sich immer wieder neu begründen muss, damit er quasi fortbestehen kann. Das heißt, diese biologistische Argumentation, die immer noch da ist im Rassismus, aber die an Legitimität verloren hat, weil natürlich in tausenden von Studien auch widerlegt ist, dass es menschliche Rassen gibt, sondern dass der Rassismus diese Rassen erst hervorbringt und in ein hierarchisches Verhältnis zueinander bringt. Und diese Erkenntnis führt dazu, dass der Rassismus eben sich versucht zu erneuern und jetzt quasi mit Kultur argumentiert. Wir sehen das in den ganzen Diskursen um den Islam, um die Muslime, wo die Kultur quasi die Biologie ersetzt und selber dann essentialisierend, also dass man sagt, naja, kenne ich einen Moslem, kenne ich alle, die sind ja alle gleich, die verhalten sich alle gleich, die sind alle aggressiv, frauenfeindlich und so weiter. Und ich glaube, diese Neuerung des Rassismus sichtbar zu machen, das ist halt eben unsere Aufgabe. Und auf der anderen Seite, das hatte ich ja eingangs gesagt, passt sich der Rassismus eben den Debatten und Diskursen an und argumentiert eben, dass ihn, indem man quasi die Opfer und die Täter umkehrt und ihnen sagt, naja, sie hätten viel zu viel profitiert, das sehen wir in den Diskursen, die kommen ja nur her, um unsere Sozialleistungen abzugreifen, um uns auszubeuten, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Also daran sieht man, dass der Rassismus sich im Grunde genommen hinter diesen Debatten und Diskursen versteckt. Und das eben sichtbar zu machen, ist wichtig. Und ich glaube, wir müssen alle verstehen, dass eben Rassismus so wandlungsfähig ist und immer wieder in neuen Gewändern kommt. Und das immer wieder sichtbar zu machen, das zu dekonstruieren, ist im Grunde genommen unsere Aufgabe.
Du hast ja gerade schon ein paar Erscheinungsformen genannt von sozusagen modernem Rassismus. Was vermutest du, wie die Entwicklung in den nächsten Jahren aussieht?
Boah, das ist eine gute Frage. Das könnte ich, glaube ich, gar nicht so aus dem Stegreif beobachten, aber sagen. Aber man sieht ja jetzt schon, wenn wir uns die Debatten im Moment angucken, sehen wir ja schon, dass zum Beispiel bestimmte Protestbewegungen pauschal kriminalisiert werden. Das ist sicherlich eine neue Form, dass Rassismus sich auch in so einem transnationalen Raum bewegt, dass er viel, viel fragmentierter wird. Also zum Beispiel in so migrationsgesellschaftlichen Realitäten beobachten wir antikurdischen Rassismus in türkeistämmigen Communities. Wir beobachten dort natürlich auch Antisemitismus. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass palästinensischen Gruppen pauschal Antisemitismus vorgeworfen wird, was selbst ein rassistischer Akt ist, wenn ich pauschal eine ganze Gruppe quasi mit so einer negativen Zuschreibung belege und eigentlich Forderungen und Menschenrechtsaktivismus quasi kriminalisiere. Also da sieht man die Verflochtenheit, aber auch die Komplexität, die das im Moment hat. Und das, glaube ich, wird auch in Zukunft so weitergehen. Und ich hoffe natürlich, dass hier auch gesellschaftliche Gegenkräfte jetzt wieder stärker werden und zivilgesellschaftliches Engagement stärker wirkt, um das zurückzudrängen, weil Rassismus eben demokratiezersetzend ist und im Grunde genommen unsere aller Demokratie gefährdet und das Zusammenleben gefährdet.
Wir haben ja vor anderthalb Jahren schon mal eine Veranstaltung gemeinsam gemacht, wo es um das Thema vom Rechtsruck ging. Und da haben wir auch festgestellt, der Rechtsruck ist nichts, was ansteht. Das ist was, wo wir seit Jahren drin sind im Grunde genommen. Und er wird nur immer sichtbarer. Jetzt, wenn du dir mit noch ein bisschen mehr Abstand die letzten Jahre anguckst, hast du das Gefühl, die Gesellschaft wird rassistischer? Weil also ich lese viel, viel mehr rassistische Kommentare als noch vor 3 Jahren. Oder hast du das Gefühl, der Rassismus war die ganze Zeit da und ist jetzt nur akzeptierter auszudrücken? Also wie siehst du dieses Verhältnis zwischen, ich sag mal, Kommentarspalten werden rechter und populistischer und eben auch rassistischer und ja, der Forschungsarbeit, die du im Grunde genommen machst, weil du ja den längerfristigen Überblick hast?
Also für die Aussage, die Gesellschaft wird rassistischer, dazu brauchen wir noch mehr Forschung. Also vor allen Dingen im Längsschnitt, um dann diese Entwicklungen auch nachzeichnen zu können. Da sind wir jetzt gerade dran. Ich glaube, was man auf jeden Fall sagen kann, ich glaube, das spüren auch ganz viele Menschen, wenn wir uns die öffentlichen Diskurse angucken. Also eine Normalisierung von Rassismus findet auf jeden Fall statt. Mhm. Es werden Dinge gesagt, die noch vor 15 Jahren undenkbar wären. Und das ist, finde ich, schon eine gefährliche Entwicklung, weil die Normalisierung dieser rassistischen Sprache natürlich auch zu rassistischen Handlungen führen kann und auch führt. Das sehen wir an verstärkten Grenzregimen, an der Art und Weise, wie wir über Flucht und Migration sprechen, dass das Thema eigentlich versicherheitlicht wird, kriminalisiert wird. Es ist alles nur noch eine Frage der sicheren, der inneren Ordnung. Migration wird als Ausnahmezustand dargestellt und dadurch begründen sich dann auch die ganze restriktive Politik, die um dieses Thema kreist. Und es ist, glaube ich, auch klar, wenn man selber von Rassismus betroffen ist und da mögen die PolitikerInnen noch so oft sagen, nein, wir meinen nicht alle, wir meinen nur die Kriminellen und die Personen, die sich nicht anpassen wollen, die nicht integrieren wollen. Ich glaube, wenn man von Rassismus betroffen ist, dann weiß man schon sehr, sehr genau, wer damit gemeint ist. Und es ist ein sehr, sehr großer Teil dieser Gesellschaft, der sich davon zumindest angesprochen fühlt und auch von diesen Debatten und Diskursen wirklich bedroht fühlt. Und ich glaube, das macht was mit all unseren Bindungen, aber auch mit der Sicht auf dieses Land und mit dem Selbstverständnis, was wir eigentlich in diesem Land sicher leben können.
Ja, wenn ich mir vorstelle, wie ich mich fühlen würde, also ich kann es mir ja nur versuchen vorzustellen oder Leuten zuhören, die darüber sprechen, aber ich habe das Gefühl, ganz viel von dem, wie über Migrationspolitik gesprochen wird und übrigens auch wie in Deutschland über den Nahostkonflikt gesprochen wird, ist eigentlich ein Zeichen von, ihr seid nur zu Gast. Oder auch vielleicht teilweise, wir wollen euch gar nicht zu Gast haben, aber ich habe das Gefühl, ganz viel, gerade muslimischer Anteil von Menschen in Deutschland, bekommt durchgehend signalisiert, hier nur bleiben zu können, wenn sie sich an gewisse Regeln halten oder wenn sie, oder eben nur mit einem Aber. Ich kann mir nur versuchen vorzustellen, was das längerfristig mit einem macht. Also weil das ja im Grunde genommen fühlt sich wahrscheinlich an wie ein Bedrohungsszenario dauerhaft.
Ja, absolut. Also das führt auf jeden Fall zu einer Entfremdung. Ich weiß gar nicht, wann ich mich das letzte Mal so entfremdet gefühlt habe von diesem Land. Und ich glaube, dass die Frage des Deutschseins und der Zugehörigkeit wird nochmal neu ausgehandelt. Und das ist halt auch das, was wir mit Rechtsruck meinen, dass es plötzlich deutsche erster und zweiter Klasse gibt, dass selbst die Staatsangehörigkeit keine Rolle mehr spielt, sondern dass ganz klar ist, wer als Deutscher gesehen wird und wer nicht als Deutscher gesehen wird. Und wir haben ja auch eine Studie gemacht zu, was würde eigentlich passieren, wenn die AfD an die Macht kommen würde. Und da sehen wir ja auch bei ganz, ganz vielen Menschen mit Einwanderungsbiografien, dass sie durchaus darüber nachdenken, das Land zu verlassen oder das Bundesland zu verlassen. Und ich finde, das dürfen wir als Gesellschaft nicht zulassen. Und wir müssen um jede einzelne Person kämpfen, die darüber nachdenkt, dieses Land zu verlassen, weil das wäre ja genau das, was die AfD möchte.
Von der Studie wusste ich noch gar nichts. Kannst du mir ein bisschen mehr davon erzählen?
Naja, also wir haben eben die unsere Befragten dahingehend Aussagen vorgelegt, was sie denn tun würden, wenn eben die AfD an die Macht kommt. Und dann haben wir erstmal gefragt in Bezug auf, okay, auf der Bundesebene, aber dann auch Bezug auf die Landesebene und wie die Leute dann eben reagieren würden oder was sie machen würden. Und da sehen wir eben, dass es durchaus sehr, sehr viele Menschen gibt, die darüber nachdenken, zumindest potenziell das Land zu verlassen oder eben das Bundesland zu verlassen, wenn die AfD an die Macht kommt. Und das sind ja, finde ich, erschreckende Befunde. Also was bedeutet das für eine Demokratie, wenn sich ein großer Teil dieser Bevölkerung hier nicht mehr sicher fühlt?
Ja, ich finde das auch spannend, weil du hast das Wort Sicherheit vorhin auch schon erwähnt. Und ich musste an Wahlplakate für die Bundestagswahl denken, wo ja das Wort Sicherheit und das Wort Freiheit total viel aufgetaucht ist, also gefühlt auf jedem dritten Plakat war. Und ich habe mich immer gefragt, über wessen Sicherheit sprechen wir? Also was bedeutet für dich dieser Sicherheitsbegriff, mit dem gerade Politik stattfindet?
Also ich finde das eine sehr, sehr gute Frage. Also über wessen Sicherheit sprechen wir eigentlich? Das lässt sich aber auch auf ganz, ganz unterschiedlichen Ebenen auch sehen. Also über wessen Emotionen sprechen wir eigentlich? Wessen Emotionen sind eigentlich legitim im Moment? Wessen Ängste sind eigentlich legitim? Und da, finde ich, sieht man schon in den öffentlichen Debatten und Diskursen, dass es eben nicht die Ängste, nicht die Sicherheit der Menschen mit Einwanderungsbiografien ist, sondern dass, wenn wir über Sicherheit sprechen, eigentlich über die negative Zuschreibung in Bezug auf bestimmte Gruppen sprechen. Und das ist halt einfach ein großes Problem, die Taten einzelner zu nehmen und dann pauschal bestimmte Gruppen eben auszuschließen oder damit zu drohen, die Staatsbürgerschaft zu entziehen und so weiter. Oder die Familien nicht mehr nach Deutschland zu lassen von Geflüchteten. Das sind alles Entwicklungen, wo man sieht, dass hier ungleich behandelt wird und dass mit doppelten Standards hier herangegangen wird. Weil wir können ja eigentlich einfach mal so ein Gedankenexperiment machen. Wir nehmen die Familien aller Bundestagsabgeordneten und gehen davon aus, dass deren Familien jetzt in Afghanistan, in Iran, in Gaza sind. Wie würden sich diese PolitikerInnen verhalten? Würden sie dann immer noch sagen, wir stoppen den Familienzuzug, die Familienzusammenführung? Ich bin mir unsicher, ob das passieren würde. Und warum ist das so? Warum schaffen wir es nicht, in so ein empathisches Hineinfühlen zu kommen, in ein solidarisches Handeln zu kommen? Und das lässt sich nur damit erklären, dass davor so viel aufgewendet wurde, um diese Gruppen zu entmenschlichen. Weil anders kann ich mir das nicht erklären.
Glaubst du, dass Politik ausreichend Menschen, die Rassismuserfahrung machen oder mit Migrationsgeschichte in der Familie, dass sie die ausreichend als Zielgruppe und potenzielle Wählerschaft wahrnehmen? Weil wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, die Wahlkämpfe, also die Plakate, die mit Freiheit und Sicherheit Wahlkampf machen, die sind ja ziemlich sicher für ein relativ mittelbesorgtes weißes Publikum. Oder würde ich jetzt vermuten, werden Menschen mit Rassismuserfahrung, wird für die genug Politik gemacht?
Naja, offenbar nicht. Und ja, das ist, glaube ich, auch eines der Probleme, dass die Bedürfnisse und Perspektiven dieser Bevölkerungsgruppen viel zu wenig Platz haben in Parteien. Und ich glaube, dass sich das ändern muss, aber dass auch die demografischen Entwicklungen ja auch dahin deuten, dass, wenn die Parteien das nicht mehr machen, sich ja im Grunde genommen abschaffen damit. Ja. Weil natürlich der demografische Wandel dazu führen wird, dass diese Gruppe größer wird. Aber man darf den Fehler auch nicht machen, davon auszugehen, dass diese Gruppe homogene Interessen hätte, sondern die ist ja genauso vielfältig wie die deutsche Bevölkerung auch. Und da gibt es ja auch Menschen, die konservative Einsichten haben, die auch die CDU und die CSU wählen, was ja auch völlig okay ist, was ja auch die Vielfalt innerhalb dieser Gruppe deutlich macht. Aber ich glaube, klar muss sein, dass es bestimmte rote Linien gibt. Und ich habe das Gefühl, dass diese roten Linien immer wieder überschritten werden. Mhm. Und das macht es halt so gefährlich. Und das ist halt, da ist halt nicht nur die AfD jetzt schuld dran, sondern das sind ja ganz unterschiedliche Parteien, die jetzt in der Frage der Migration durchaus auch nach rechts gerückt sind. Ja, es gab 10 Punkte Sicherheitspapiere und so weiter und so fort. Und ich glaube, diese Art der Politik wird dem komplexen Sachverhalt der Migration überhaupt nicht gerecht und gefährdet auch zum Beispiel Fragen der Fachkräfteeinwanderung und so weiter, weil wir auch dort sehen, die IAB hat letztens eine Studie gemacht, 40% aller Fachkräfte wollen Deutschland wieder verlassen, weil sie eben Diskriminierungserfahrungen machen. Also auch diese Aspekte sind damit drin und wenn wir das eben nicht ganzheitlich betrachten, dann geht das in eine völlig falsche Richtung.
Wir haben bei unserem Vorbereitungstelefonat so ein bisschen darüber gesprochen, welchen Einfluss, ich sag mal so, rechte Plattformen haben können darauf, wie unsere Politik funktioniert oder wie bei uns in der Demokratie sich Sachen verändern. Und du hast das Beispiel genannt, jetzt von der Richterinnenwahl, das jetzt wirklich sehr kürzlich stattgefunden hat. Magst du uns davon ein bisschen erzählen, um einfach mal runterzubrechen, wie gefährlich eben auch so zum Beispiel rechte Plattformen sein können, die auf den ersten Blick vielleicht unwichtig oder lächerlich erscheinen könnten?
Genau, das ist das, was ich mit einer Normalisierung meine. Ja. Wenn eben so rechte Hassplattformen als seriöse Quellen genommen werden diese Informationen dann aus diesen Plattformen dann in so Mainstream-Medien gelangen. Das ist einfach ein Riesenproblem und das hat man, wie gesagt, bei dieser Wahl gesehen, wo man gesehen hat, dass dahinter ja eine Kampagne war, dass es im Grunde genommen orchestriert war, diese Kampagne gegen diese Richterin und dass das dann dazu geführt hat, dass die Richterinnenwahl verschoben wurde, ist so ein unfassbarer Schaden für das deutsche Parlament, die deutsche Demokratie, weil ich glaube, das ist noch nie passiert in der bundesrepublikanischen Geschichte und deswegen sieht man, wie gefährlich diese Plattformen sind und ich wirklich einfach überrascht bin oder schockiert bin darüber, dass es wirklich Abgeordnete gibt, die das als legitime Quelle nutzen, um dann diese dann für ihre eigenen politischen Zwecke zu nutzen.
Ist auf jeden Fall ein krasses Beispiel und ich glaube, wir sind auch noch nicht fertig zu beobachten daran, was für Auswirkungen das längerfristig hat. Ich würde jetzt langsam den Bogen schlagen in die zweite Hälfte von unserem Gespräch, weil was wir jetzt gerade viel gemacht haben, ist, wir haben über einen Ist-Zustand gesprochen. Also klar ist auf jeden Fall, Rassismus ist weiterhin ein Teil der Gesellschaft und ein Problem, dem wir uns widmen müssen. Und die zweite Hälfte geht sozusagen eigentlich in die Richtung, was können wir denn tun? Und an der Stelle würde ich gerne unterscheiden dazwischen, was auf politischer und institutioneller Ebene getan werden könnte und auf persönlicher. Wir würden anfangen mit der politischen Ebene. Hast du vielleicht sogar ganz konkrete Ideen und Wünsche, und es gibt ja auch Handlungsempfehlungen in eurer Veröffentlichung, was Politik tun kann, um diesem Problem zu begegnen und eben Rassismus längerfristig auch abzubauen?
Ich glaube, es ist wichtig, bevor man jetzt über politische Maßnahmen nachdenkt, nochmal einen Schritt zurückzugehen und zu verstehen, welche Funktion Rassismus in Gesellschaften hat. Und eine der Funktionen, die Rassismus hat, ist, soziale Probleme und soziale Schieflagen zu kulturalisieren. Das heißt, zu einem Problem der Überfremdung zu machen. Also als Beispiel, wenn wir uns den Wohnungsmarkt angucken, dann oder das Gesundheitssystem oder das Bildungssystem oder den Arbeitsmarkt, wo es ja sehr, sehr viele strukturelle Probleme gibt, die angegangen werden müssen. Und der Rassismus dann eine sehr, sehr einfache Antwort auf diese strukturellen Probleme bietet und sagt, naja, das Problem ist nicht die soziale Frage, sondern das Problem ist, dass wir zu viele Migrantinnen in diesem Land haben, zu viele Ausländer kommen in dieses Land rein und nehmen uns das alles weg und so weiter. Also die Frage der Verteilung kommt plötzlich auf. Und der Rassismus schafft es, diese Verteilungsfragen eben auf zu einem kulturellen Überfremdungsthema zu machen. Und wenn man das weiß, dann muss man immer wieder auf die strukturelle soziale Frage zurückkommen. Das heißt, es geht um Armut, es geht um genug Wohnraum für alle, gutes Wohnen, gerechtes Wohnen, gerechte Mietpreise und so weiter, ein vernünftiges, funktionierendes Gesundheitssystem, ein Schulsystem, was allen Kindern in dieser Gesellschaft ermöglicht, eine vernünftige Schulbildung zu genießen, vernünftige Ausstattung in Schulen und so weiter. Das sind die Themen, über die wir sprechen müssen. Und das ist eigentlich die beste antirassistische Politik, die man machen kann. Deswegen ist mein Verständnis eines Antirassismus immer universell. Es kann niemals darum gehen, nur bestimmte Gruppen zu bevorteilen, die vorher benachteiligt waren. Das ist nicht das, was ich unter Antirassismus verstehe, sondern ich verstehe darunter, dass zum Beispiel weiße ArbeiterInnenkinder, die auch benachteiligt werden im Bildungssystem, ein Bildungssystem bekommen, was auch für sie auf sie zugeschnitten ist. Also ich glaube, daran wird deutlich, dass es gar nicht so einfach ist, jetzt zu sagen, okay, wir brauchen diese eine Maßnahme, dann haben wir das Problem des Rassismus gelöst, sondern man muss tatsächlich das ganzheitlich betrachten und an ganz, ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen jetzt ansetzen. So. Jetzt zu deiner Frage nochmal, was man jetzt eigentlich tun könnte auf der politisch-institutionellen Ebene. Also lass uns mal ein Beispiel nehmen. Ich würde mir wünschen, oder ich glaube, es wäre gut, wenn man zum Beispiel Lehrerinnen in ihrer Ausbildung dieses Thema näher bringt, dass man sie professionalisiert. Ja, das ist keine Frage der Sensibilisierung, sondern das ist rassismuskritisches Lernen ist wichtig, um in so Migrationsgesellschaften tatsächlich seinen Job gut zu machen. Das gilt auch für staatliche Verwaltungen und Behörden. Ja, man denkt dann immer, oh Gott, jetzt müssen wir uns auch noch mit Rassismus und mit Sexismus und so weiter auseinandersetzen. Und man denkt, das ist wie so ein Add-on. Und wir haben doch gar nicht die Zeit und die Ressourcen dafür. Aber ich glaube, die Menschen verstehen nicht, dass man effizienter arbeitet, wenn man rassismuskritisch und sexismuskritisch arbeitet, weil man eine Kompetenz dafür bekommt, mit wem habe ich es hier eigentlich zu tun? Was hat eigentlich meine Arbeit mit Ungleichheit und mit Macht zu tun? Und was kann ich dafür tun in meiner Behörde, in meiner Organisation, um Dienstleistungen bereitzustellen, die allen Menschen in der Stadtgesellschaft zugutekommen? Und das könnte man jetzt in ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen noch durchdeklinieren. Und ich glaube, es ist dabei wichtig zu verstehen, dass, wenn wir über strukturellen Rassismus sprechen, dass das eben ein Zusammenwirken ist aus ganz unterschiedlichen Dingen, also aus gesellschaftlichen Diskursen und Debatten. Das heißt, wie sprechen wir eigentlich über diese Gruppen, wie konstruieren wir sie, aber durchaus auch so aus rechtlichen Prozessen, sowas wie Staatsangehörigkeit hat einen immensen Einfluss darauf, wie Menschen partizipieren können, teilhaben können, auf den Arbeitsmarkt kommen können und so weiter. Also das heißt, dieses Zusammenwirken zu verstehen und daraus dann politische Maßnahmen zu entwickeln, das ist gar nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick aussieht.
Ja, ich merke auch, also deine Beispiele, in meinem Kopf passiert total viel. Ich finde, die sind total greifbar. Und mein Kopf ist aber noch an der Stelle hängen geblieben, wo du darüber gesprochen hast, welchen wirklich nur in Anführungszeichen Mehrwert hat Rassismus eigentlich für die deutsche Gesellschaft. Und ich frage mich ganz, ganz häufig beim Thema Rassismus, wie das Verhältnis zwischen Absicht und Unwissen ist. Also weil es wird spätestens in den letzten 5 Jahren, aber eigentlich, wenn man sich Mühe gibt, schon viel länger, ist ja wirklich für alle Personen Information und Wissen über Rassismus sehr, sehr leicht zugänglich. Also wer darüber lernen möchte, kann sehr, sehr viel darüber lernen. Und eine Frage, die ich mir ganz, ganz häufig stelle und die ich nicht beantwortet bekomme, weil wahrscheinlich sind die Menschen so unterschiedlich, wie Menschen eben sind, ist, ob alle Menschen darüber lernen möchten. Also ist, dass der Rassismus in Deutschland bleibt, eine Frage davon, dass nicht alle Menschen Informationen haben oder dass manche Menschen sie nicht ändern wollen. Und deshalb fand ich dein Beispiel so spannend, dass Rassismus eben auch für eine Gesellschaft etwas bietet, nämlich im Zweifel zwar jemanden, den man für schuldig erklären kann, jemanden, den man verantwortlich machen kann, was natürlich, will ich dazu sagen, völlig falsch ist, also überhaupt nicht richtig und auch nicht weiterhilft. Wie siehst du das Verhältnis zwischen, ich sag mal, Unwissen und Absicht an der Stelle?
Die ist jetzt aus so einer Perspektive, wenn ich mich jetzt zum Beispiel mit Rassismus in Institutionen beschäftige, eigentlich erstmal irrelevant, weil zum Beispiel Rassismus, wenn ich mir jetzt irgendeine Behörde angucke, irgendeine Institution angucke, wie immer sagen würden, rassistische Wissensbestände liegen quasi in den Normen, Abläufen, Praktiken, die völlig unbewusst ablaufen, die aber im Ergebnis zu Ungleichheiten in der Gesellschaft führen, weil die Institutionen eben so gebaut sind, wie sie gebaut sind und über Jahrzehnte oder Jahrhunderte gewachsen sind. Und diese Ausschlüsse können völlig unintentional passieren, also ohne dass ich das möchte, weil wir Dinge immer schon so gemacht haben, wie wir sie gemacht haben. Und deswegen lauert der Rassismus da eben unter, wie gesagt, Normen und Routinen. Und da ist es völlig irrelevant, ob das jetzt gewollt oder nicht gewollt ist. Und dann, glaube ich, muss man schon, mein Verständnis des Antirassismus würde bedeuten, dass man sich damit aktiv auseinandersetzt. Also ein aktives Engagement innerhalb seiner Behörde, Organisation, wo auch immer, um eben mit einer Organisationsentwicklung diese Praktiken und Routinen rauszubekommen aus dem System. Und das kann man ganz unterschiedlich machen mit Fortbildungsprogrammen und so weiter. Aber das wird eben nicht reichen. Es reicht nicht, wenn ich nur mehr Menschen mit Migrationshintergrund einstelle, um den Rassismus aus meiner Behörde zu bekommen. Also ein Beispiel wäre dafür die Polizei. In Berlin hat, glaube ich, schon über 30-40% Polizistinnen mit Migrationshintergrund. Hört deswegen Racial Profiling auf? Natürlich nicht. Der geht weiter, weil er eben in der Institution ist, weil man in bestimmte Stadtteile fährt, weil man weiß, dass illegale Geflüchtete an Bahnhöfen und Flughäfen zu finden sind. Deswegen wird da vermehrt gesucht und so weiter. Das heißt, wenn ich wirklich Racial Profiling bekämpfen will, muss ich Gesetze ändern, die Menschen zu Illegalen erklären. Also daran sieht man, es reicht eben nicht, wenn ich jetzt ein Antirassismus-Training mit Polizistinnen mache, sondern ich muss tatsächlich strukturell was verändern innerhalb der Institution, aber eben auch mit Gesetzen und so weiter. Und das gilt eben auch für das Gesundheitssystem, für den Bildungsbereich, aber auch für den Arbeitsmarkt.
Ja, der, ich sag mal in Anführungszeichen, Nachteil daran ist natürlich, dass, das heißt, im Grunde genommen bedeutet Menschen, die etwas ändern wollen, müssen Rassismus aber auch erstmal ganzheitlich verstehen. Das heißt auch, dass die PolitikerInnen, von denen wir Veränderung wollen, auch das Problem sozusagen ganzheitlich verstehen wollen. Wie siehst du da den, ich sag mal, Stand der Dinge? Wo sind wir da gerade mit der deutschen Bundesregierung, wenn es um Bekämpfung von Rassismus in Deutschland geht in den nächsten vielleicht 4 Jahren?
Ich glaube, da ist noch Luft nach oben. Ich glaube auch daran, ich meine, das ist ja der Job des Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitors, eben diese Aufklärung zu schaffen und es auch zu schaffen, über dieses Thema nicht moralisch zu sprechen. So, also meine Rassismuskritik ist keine moralische, sondern es ist eine strukturelle.
Und ich glaube, machst du den Unterschied zwischen moralisch und strukturell?
Ja, ich möchte jetzt nicht das als gut und schlecht und böse und so weiter. Das sind keine Begriffe, die uns weiterhelfen. Ich will auch nicht, mein Job ist es nicht, detektivhaft jetzt einzelne Menschen als Rassistinnen zu überführen. Das ist nicht mein Punkt.
Ja.
Sondern mein Punkt ist, dass die Gesellschaft, so wie sie gerade da ist, eben Ausschlüsse produziert. Entlang von Linien oder entlang von Merkmalen, von negativen Merkmalen und so weiter. Und das ist das, was dieses Projekt liefern soll. Ja, es soll aufklären. Es soll natürlich auch dazu animieren, über eigene Rassismen auch nachzudenken, die ja jeder Mensch von uns hat. Wir sind so sozialisiert worden, dass es unterschiedliche Gruppen gibt, dass diese Gruppen unterschiedliche Eigenschaften haben, dass es bessere und schlechtere Gruppen gibt, höherwertige und niedrigerwertige. Das sind alles, nehmen wir im Grunde genommen mit unserer Muttermilch auf. Und dieses Projekt soll dazu führen, eben aufzuklären, aber nicht zu verurteilen, sondern die Leute tatsächlich mitzunehmen und darauf aufmerksam zu machen, dass es nicht die Ausländer, die Migranten, die Geflüchteten sind, die zu sozialen Problemen in dieser Gesellschaft führen, sondern dass die Probleme woanders gelagert sind. Und das ist quasi das Ziel, das mit diesem Projekt voranzuführen. Und ich glaube nochmal, eine Demokratie macht sich eben oder muss sich daran messen lassen, wie sie mit den schwächsten Mitgliedern in ihrer Gesellschaft umgeht. Und ich glaube, das machen wir noch nicht gut genug und da muss viel, viel mehr passieren.
Danke auf jeden Fall nochmal für die Ausführung. Beim Thema passieren oder es muss was passieren, würde ich gerne nochmal auf die Handlungsempfehlungen, die ihr ausgearbeitet habt, zu sprechen kommen. Magst du uns dazu mehr erzählen?
Also ich hatte das ja schon angedeutet am Anfang. Ich glaube, was es schon braucht, ist eine aktive Organisationsentwicklung und das geht von staatlichen Behörden bis auch zu zivilgesellschaftlichen Organisationen, dass man sich da auf den Weg machen muss. Und das bedeutet, dass es Führungskräfte braucht, die sich diesem Thema annehmen und die aktiv daran mitarbeiten, eine rassismuskritische Organisation zu entwickeln. Und das geht eben nur mit Führungskräften, aber man muss natürlich auch die Mitarbeitenden mitnehmen und so weiter. Man muss dazu genug Ressourcen bereitstellen, weil das ist erstmal klar, die Leute, es braucht quasi Ressourcen dafür, es braucht Geld, es braucht Zeit und so weiter. Und das meine ich mit, braucht man Führungskräfte, die das dann eben auch vermitteln, dass das wichtig ist und richtig ist für eine demokratische Gesellschaft. Also das ist, glaube ich, ein Bereich. Und dann haben wir viel zu so Fort-Weiterbildung. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor, dass das stattfindet, auch in Behörden, Verwaltungen und anderen Organisationen, aber auch in Schulen, Lehrerinnen, aber auch Ärztinnen und so weiter und so fort. Also in allen Bereichen braucht es eigentlich diese Fort- und Weiterbildung. Ich würde auch dazu plädieren, das verpflichtend zu machen, weil eben die demografischen Entwicklungen das erforderlich machen, so eine Kompetenz sich auch anzueignen. Dann braucht es sicherlich auch so unabhängige Beschwerdestellen. Da müssen die Strukturen weiter ausgebaut werden. Die sind noch nicht flächendeckend da. Dann braucht es sicherlich auch Bekenntnisse der Bundesregierung dahingehend, dass man eben weitermachen will in Bezug auf Maßnahmen gegen Rassismus. Das heißt, es muss auf allerhöchster politischer Ebene verankert werden. Und dann gäbe es sicherlich jetzt auch noch viel mehr, aber ja.
Ist eine große Frage, das stimmt. Ja. Wenn ich nochmal auf die persönliche Ebene gehe oder auf die sozusagen zivilgesellschaftliche Ebene, weil die meisten Menschen, die uns jetzt zuhören, haben wahrscheinlich höchstens in der Freizeit die Möglichkeit, sich mit den Themen zu beschäftigen, nicht beruflich groß was anzustoßen. Was würdest du dir von unseren ZuhörerInnen wünschen? Also was kann ich in meinem Alltag tun, um einfach mich, ich sag mal, besser zu verhalten, mehr dazu zu lernen und weniger selber rassistisch zu handeln? Und dann aber auch, gibt es vielleicht bestimmte Organisationen, die ich unterstützen kann? Oder gibt es PolitikerInnen, denen ich Briefe schreiben sollte, um sozusagen auch größere strukturelle Veränderungen mit zu unterstützen und anzustoßen?
Ich glaube, alles von dem, was du gesagt hast, wäre jetzt sehr, sehr wichtig. Ich glaube also erstmal, wenn man jetzt eurem Podcast folgt, wäre das, glaube ich, schon mal ein erster guter Schritt.
Danke für die Werbung.
Ja, weil das, glaube ich, ja schon was aussagt. Wenn ich jetzt hier dazu einschalte, bin ich jetzt nicht ganz weg davon.
Ja.
Und ich will auch überhaupt nicht falsch verstanden werden. Ich glaube, jede demokratische Gesellschaft muss auch über die Frage der Migration diskutieren dürfen und auch müssen. Nur eben die Art und Weise, wie wir das jetzt in den letzten Jahren gemacht hat, das war eben zum Teil rassistisch. Und das würde ich mir wünschen, ja. Also mehr Debatte, das gilt auch durchaus für linke und progressive Kräfte. Wir müssen wieder lernen, bestimmte Dinge auch aushalten zu können. Und ich glaube, nur so lässt sich auch gesellschaftlicher Fortschritt gewährleisten, dass wir eben mehr Debattenräume schaffen, mehr Diskursräume schaffen und uns wirklich miteinander streiten um dieses Thema, aber bitte auch entlang von Fakten und empirischer Evidenz. Das ist das, was ich beobachte. Die ganze Migrationsforschung, Migrationssoziologie wird überhaupt nicht ernst genommen. Es gibt so viele Befunde, die zeigen, dass zum Beispiel, wenn man die Familienzusammenführung stoppt, dass die Integration darunter leidet. Was ja erstmal auch klar ist, ja, wenn ich meine Familie nicht hier habe, dann komme ich eben auch nicht an. Und dass man hier auf die Migrationsforschung nicht hört, das kann ich einfach schwer verstehen. Aber nochmal zu deiner Frage. Ich glaube, Gegenrede, egal wo ich Rassismus sehe, einzuschreiten, ob das jetzt quasi in meinem, am Esstisch mit meiner Familie ist oder im öffentlichen Raum ist. Die Menschen sind auf diese Solidarisierung angewiesen und man braucht nicht glauben, dass das nichts bringt. Natürlich bringt das was. Wir müssen im Grunde genommen, der Antirassismus beginnt eben an Stammtischen, in Wohnzimmern, in unserem privaten Raum und geht dann darüber hinaus. Also ich glaube, das ist wichtig, dass man das versteht. Das hat einen Effekt, wenn ich aufstehe. Das hat einen Effekt auf andere, wenn ich Vorbild bin. Das hat vor allen Dingen einen Effekt auf Leute, die von Rassismus betroffen sind, weil sie sehen, dass Menschen für sie aufstehen. Und wir haben ja nach den Korrektivrecherchen auch eine immense Mobilisierung auf der Straße gesehen. Mhm. Ich glaube, so viele Straßen waren in Bezug auf Rassismus oder Antirassismus noch nie so viele Menschen auf der Straße. Und also mich berührt das. Und das macht was mit mir. Und ich glaube, sich immer wieder zu sagen, es gibt auch einen Konsens in dieser Gesellschaft und wir sind mehr. Nur im Moment wirkt es quasi so, als ob alles nur noch von Rechten dominiert wird, die rechten Diskurse und Debatten nur noch dominieren. Und davon muss man sich so ein bisschen frei machen. Ich glaube an die demokratischen Kräfte dieser Gesellschaft und es gibt auch eine antirassistische Tradition in dieser Gesellschaft, die auch über Gruppen- und Parteiengrenzen hinweggeht. Und diese jetzt wirklich zu mobilisieren und dem entgegenzusetzen, was da von Recht auf uns zukommt, das ist jetzt entscheidend und dafür braucht es jede einzelne Person.
Auch wenn ich dem gar nicht mehr so viel hinzufügen möchte, weil ich finde es sehr schön, was du gesagt hast. Also wir als Spielfeld beschäftigen uns ja ganz viel mit Debattenkultur, damit, wie Menschen miteinander ins Gespräch kommen und gesellschaftlichem Zusammenhalt. Und was wir ganz häufig als Feedback bekommen, ist, dass Leute häufig was sagen möchten und ihnen dann aber die Worte fehlen. Also dass ihnen sozusagen die Schlagfertigkeit oder die Rhetorik fehlt in dem Moment, das Gefühl zu haben, das Richtige zu sagen. Hast du Tipps für die? Kann man sowas zu Hause üben? Kann man sich treffen und sowas üben?
Ich glaube, es ist in dieser Situation ist es wichtig, dass man sich immer wieder daran erinnert, dass es alleine immer schwer ist. Mhm. Auch in solchen Situationen ist es alleine schwer. Und ich glaube, in so einer Situation andere Leute mit reinzuziehen in die Situation. Das hilft, das empowert, das stärkt einen. Und in dieser Dynamik findet man dann auch seine Schlagfertigkeit. Und manchmal braucht es gar keine Worte. In dem Augenblick, wenn ich Leute in eine Situation ziehe, wo ich Rassismus beobachte, mobilisiere ich ja. Ich bin, agiere kollektiv. Und ich glaube, das ist das, was uns so ein bisschen verloren geht in so einer krass individualisierten Gesellschaft, die ja darauf aus ist, uns immer voneinander zu trennen. Und ich glaube, diese Menschlichkeit wiederzugewinnen, wieder zusammenzuführen, sich zu organisieren, gemeinsam Interessen zu entwickeln und in diesen Situationen gemeinsam dagegen vorzugehen, ich glaube, das ist der Weg raus.
Das ist auch eine der Fragen, die ich aufgeschrieben habe und wir haben auf dem Weg hierher auch schon kurz drüber gesprochen. Ich beobachte bei mir häufig, ich spreche sehr, sehr viel über Sachen und habe häufig das Gefühl, das reicht irgendwie nicht. Wie siehst du das? Also eine eurer Handlungsempfehlungen war ja eben auch Sensibilisierung und mehr Wissen haben und bessere Sprache, differenziertes Vokabular zu entwickeln im Grunde genommen. Wie siehst du aber das Verhältnis dazwischen, Wissen zu haben und Sprache zu verändern und eben ja dazu zu lernen und dann aber auch in die Handlung zu gehen, auf die Straße zu gehen, aktiv zu werden. Hast du da Tipps?
Ich weiß nicht, ob ich Tipps habe, aber das ist natürlich schon das, was ich beobachte. Ich, wenn wir jetzt nochmal auf diese Korrektivrecherchen zurückkommen, da sehen wir eben eine immense Mobilisierung. Die haben wir ja auch bei Fridays for Future gesehen. Also bei den Klimaprotesten. Und dann sehen wir quasi im Nachhinein eigentlich, dass sich wenig verändert hat oder dass sogar Dinge zurückgebaut wurden. Und wie lässt sich das eigentlich erklären, dass so viel Mobilisierung stattfindet, aber so wenig an Handlungen, an politischen Veränderungen? Es gibt einen Autor, Anton Jäger, der bezeichnet das als Hyperpolitik. Und einer der Begründungen dafür, warum das gerade passiert oder eben nicht passiert, ist, dass diese Bewegungen eigentlich nicht institutionalisiert sind und auch keine Bindung an machtvolle Institutionen haben, wie Parteien, wie Gewerkschaften und so weiter. Und dass durch diese fehlende Bindung dahin eben gesellschaftlicher Wandel nicht stattfindet. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was mehr passieren muss, dass sich die sozialen Bewegungen viel mehr verbinden müssen mit den politischen Parteien, mit Gewerkschaften, mit machtvollen Institutionen, die eben diesen gesellschaftlichen Wandel herbeiführen können. Deswegen ist es natürlich wichtig, sich zu bilden und Wissen zu generieren. Aber man sollte sich jetzt nicht davon abschrecken lassen, wenn man das nicht hat. Ich glaube, vieles erfühlt man ja auch. Man braucht dafür kein Wissen, man sieht es. Mhm. Und das eben ins Handeln zu bekommen, das ist die große, große Herausforderung, vor der wir stehen. Und ich glaube, sich nochmal klar zu machen, was hier gerade eigentlich auf dem Spiel steht. Hier steht die Demokratie, das Grundgesetz, das, was dieses Land ausmacht und stark macht, auf dem Spiel. Und deswegen ist Rassismus kein Problem von irgendwelchen Minderheiten und religiösen Gruppen und so weiter, sondern es betrifft uns alle. Und wenn wir diesen Kampf verlieren, verliert eben die ganze Gesellschaft. Also wir sind aufeinander angewiesen, wenn wir noch in einer Demokratie leben wollen, in einem Rechtsstaat leben wollen. All diese Institutionen stehen gerade unter Druck und sind oder haben die Gefahr, angegriffen und abgewickelt zu werden. Und dagegen müssen wir jetzt angehen.
Ein Begriff, den ich in letzter Zeit mal gelesen habe, ich glaube, es war bei Ibo Diop und Max Scholleks Projekt Heimaten, war der Begriff Migrationszukunft. Weil wir sprechen heute häufig über Migrationsgeschichte und das Interessante an dem Wort ist, es klingt wie vorbei. Und wir haben ja eine Migrationsrealität in Deutschland. Also ob wir jetzt MigrantInnen in Deutschland wollen oder nicht, es ändert nichts daran, dass sie da sind und dass sie auch in einer Form immer noch da sein werden in 10 Jahren. Und die Frage, die sich ja aus meiner Sicht stellt, ist, wie wollen wir damit umgehen? Weil wir müssen damit umgehen. Es reicht ja nicht, also selbst wenn das eine politische Mehrheit war, das nicht zu wollen, ist einfach kein Wunsch oder ist keine politische Meinung, die irgendeinen Halt haben kann, weil die Realität ist einfach anders. Und die Frage stellt sich eben jetzt, wie gehen wir damit um? Und ja, nicht nur wollen wir das oder nicht.
Ja, ich glaube, das weiß ich ja von Max Scholleck, ich glaube, was so ein bisschen verloren gegangen ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten, sind wirklich aktiv wieder Utopien zu entwickeln. Mhm. Und ich glaube, darin steckt eine ganz, ganz große Kraft, sich in die Zukunft zu denken und eine Vision davon zu entwickeln, in was für eine Gesellschaft wir eigentlich leben wollen. Und da spielt Migration natürlich eine entscheidende Rolle, weil Migration niemals eine Ausnahme war, sondern die Regel. Also die Menschheit, so wie wir sie kennen, würde es ohne Migration gar nicht geben. Und diese Normalität nochmal stark zu machen und daraus dann Narrative zu entwickeln für die Zukunft, das wird, glaube ich, enorm wichtig sein. Und ich glaube, wir leben wirklich in erstaunlichen Zeiten, wo wir zwar in einer globalisierten Welt leben, aber ich glaube, so viele Mauern, wie in den letzten Jahren gebaut wurden, gab es in der ganzen Menschheit nicht. Also, und diese Mauern, die gebaut werden, werden ja assoziiert mit Sicherheit. Da kommen wir wieder zu dem Thema zurück. Aber dass diese Mauern eigentlich dazu führen, dass das Urmenschliche, also unsere Menschlichkeit im Grunde genommen eingegrenzt wird, weil wir uns nicht mehr frei bewegen können durch diese Mauern. Das ist das, was, glaube ich, gerade auf dem Spiel steht. Das heißt, eine Zukunft, eine Vision, die ich von der Welt entwickeln muss, muss eine sein, die weniger Mauern hat, mehr Brücken hat und so weiter. Und ich glaube, das daran jetzt weiter zu arbeiten, ist wichtig. Und so eine Migrationszukunft, die muss natürlich auch mit einberechnen, wie diese Zusammenhänge in der Zukunft aussehen werden. Weil wir wissen, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Klimafrage und der Migrationsfrage. Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Frage von Armut und von Migration. Und ich glaube, in einer Zukunft, in einer Vision, die wir entwickeln, müssen diese Dinge zusammengebracht werden und aufgelöst werden wieder. Das heißt, ich kann gar nicht die Frage, wie organisieren wir eigentlich Arbeit in unserer Gesellschaft, wie wirtschaften wir, was hat das für Effekte, wenn wir unsere CO2-Emissionen nicht runterbringen, was hat das für Effekte für den Bauern in Brasilien? Das bedeutet, dass wir diese Vernetzungen und Abhängigkeiten, die wir in dieser Welt haben, viel, viel sichtbarer machen müssen. Das heißt, es gibt einen Zusammenhang zwischen meinem Leben hier und dem Leben eines Bauern in Brasilien. Und das hinzubekommen, das ist, glaube ich, wichtig. Und wir bekommen es nicht hin, weil wir jetzt zum Beispiel sehen, dass es Aussagen gibt von deutschen Politikern, wir machen nur 0,2% der CO2-Emissionen in der Welt aus oder 2%. Aber das sind ja auch nicht nur Bürger Deutschlands, sondern das sind doch Weltbürger. Also es sind noch Global Citizens. Das heißt, die Frage des Klimas ist doch nicht nur eine Frage in unseren nationalstaatlichen Grenzen. Es ist doch absurd, wenn wir über die Welt nachdenken, nur in diesen nationalstaatlichen Grenzen nachzudenken. Und ich glaube, das müsste eine Vision in der Zukunft beinhalten.
Ich finde es auch total schön, dass du das sagst, weil beim Thema Handlungsmöglichkeiten nehme ich das auf jeden Fall mit nach Hause, weil wir haben da schon mal eine Veranstaltung gemacht, dass im Grunde genommen für Veränderungen Angst der absolut schlechteste Motivator ist, weil Angst einfach lähmt. Und ich glaube, sich immer mal wieder im Kopf so Räume zu schaffen, zu sagen, wie hätte ich es denn eigentlich gerne, so wenn ich mal kurz träumen kann. Und das immer mal wieder, ich bin niemand, der sonderlich doll an Manifestieren glaubt, aber sich immer mal wieder zu überlegen, eben nicht nur auf rechte Strukturen zu reagieren und auf rechte Kommentare und Zielsetzungen, sondern immer mal wieder Räume zu schaffen, in denen ich überlege, was könnte es dann sein, wenn wir zusammenarbeiten. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Das finde ich sehr, sehr schön. Ich habe noch ein Thema auf meinem Zettel, was eine kleine Gratwanderung ist und auch nochmal ein anderer Schwerpunkt. Du hast es vorhin schon ein bisschen angesprochen. Und zwar würde ich gerne nochmal fragen, wie du, wenn du die deutschsprachige Debatte anguckst zum Nahostkonflikt, wie du da das Thema Rassismus siehst und das Thema Antisemitismus. Also das kommt jetzt ein bisschen plötzlich, es liegt daran, wir haben kurz vorher dazu telefoniert, weil beim Spielfeld ist es einfach eine unserer Aufgaben, über aktuelle gesellschaftliche Diskurse zu sprechen. Und das ist ein Diskurs, der, ich glaube, sehr wenig besprochen wird. Er findet irgendwie viel statt, aber er wird wenig in Mikrofone gesprochen, glaube ich. Was beobachtest du dazu?
Also ich beobachte schon, dass eine bestimmte Perspektive, und zwar vor allen Dingen der PalästinenserInnen, die hier in Deutschland leben, im Grunde genommen im öffentlichen Diskurs kaum vorkommen. Dass das Leid, die Trauer, die Wut im Grunde genommen verstummt, dadurch, dass sie nicht sichtbar gemacht wird. Und das hat natürlich weitreichende Folgen für diese Menschen, die hier leben. Wenn man mit diesen Menschen spricht und man sieht, wie die Realität, die sie ja wahrnehmen, indem sie im ständigen Austausch auch mit ihren Familienmitgliedern, da vor allen Dingen jetzt in Gaza sind, dass diese Realität einfach verneint wird oder verleugnet wird, um das so psychoanalytisch nochmal zu wenden, das hinterlässt immense Schäden in Menschen, weil es einfach, weil die Realitäten einfach nicht anerkannt werden. Und das ist, finde ich, keine gute Entwicklung. Auch, finde ich, legitime Forderungen nach Menschenrechten, nach der Einhaltung des Völkerrechts, also das Bare Minimum quasi schon kriminalisiert wird. Das sind einfach Entwicklungen, die wirklich nicht gut sind. Und hier kommt auch ein neuer Rassismus zutage, eben indem man PalästinenserInnen das Land abspricht, die Wut abspricht, die Mobilisierung abspricht. Das sind, finde ich, Entwicklungen, die ganz, ganz schrecklich und schlimm sind. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch klar, selbstverständlich gibt es Antisemitismus auch in Migrationsgesellschaften, in migrantischen Communities. Es wäre absurd zu behaupten, dass es das nicht gäbe. Aber ich glaube, hier so zwei Lager aufzumachen, ist halt die große Gefahr. Also bedeutet das denn, dass der Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft jetzt weg wäre? Alle Studien, die ich kenne, sagen genau das Gegenteil. Und dass gerade in Deutschland diese Externalisierung stattfindet, ja, indem man quasi sagt, wir sind total geläutert, wir haben aus der Geschichte gelernt, wir sind Erinnerungsweltmeister und so weiter, und dann anfängt zu behaupten, nein, die anderen, die Menschen, die hier neu ankommen, das sind die eigentlichen Antisemiten, das ist die eigentliche Gefahr. Nein, Antisemitismus ist grundsätzlich eine Gefahr, wie alle anderen Rassismen auch. Und damit müssen wir uns als Gesellschaft auseinandersetzen. Nur die Art und Weise, wie wir das gerade machen, ist einfach nicht der Sache und der Komplexität angemessen. Das sind Dinge, die ich beobachte. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man Antisemitismus und auch Rassismus eben in seinen Verschränkungen zusammendenkt. Die gehören, also es gibt natürlich Unterschiede in dem, wie Antisemitismus und Rassismus funktioniert, aber durchaus auch Überschneidungen. Und in diesen Überschneidungen finden wir auch durchaus auch Ansatzpunkte, beide zu bekämpfen. So, und wenn es aber einen Anti-Antisemitismus gibt, der quasi plötzlich autoritär und repressiv wird und der selber mit rassistischen Argumentationsfiguren ganze Gruppen die Legitimität abspricht, auf die Straße zu gehen, für Menschenrechte einzustehen, dann ist das eine Sackgasse, in der wir uns befinden. Und gleichzeitig kann es keinen Antirassismus geben, der nicht gleichzeitig auch antisemitismuskritisch ist. Also diese Bewegungen müssen sich immer selbst auch hinterfragen und diese Tendenzen, wenn es sie denn gibt, auch bekämpfen und auch aus den Bewegungen wieder rausdrängen. Und ich glaube, das ist das, was uns so ein bisschen abhanden gekommen ist in den letzten Monaten und Jahren, dass wir eben diese Räume nicht mehr hatten, nicht mehr diskutieren konnten. Und wir brauchen diese Räume, das hatte ich ja eingangs gesagt, wo wir durchaus auch wieder streiten können. Natürlich, es gibt immer rote Linien, aber wir müssen halt auch wieder aushalten, dass es Leid gibt, gleichzeitiges Leid, gleichzeitige Trauer gibt, um das anzuerkennen. Und das passiert im Moment nicht. Und ich habe eher das Gefühl, dass die eine oder andere Seite auch immer wieder instrumentalisiert wird, um bestimmte repressive Politiken durchzusetzen. Und da müssen wir als aktive Zivilgesellschaft, aber auch die Parteien und so weiter jetzt gegenhalten. Wir dürfen uns tatsächlich nicht spalten lassen. Und das ist nämlich genau das, was eine Rechte will. Und sie sind sehr, sehr erfolgreich in ihren Strategien im Moment.
Ja, das ist ja auch was sich häufig beobachten lässt und was ich da jetzt irgendwie auch sehe, dass im Grunde genommen Minderheiten gegeneinander ausgespielt werden. Also das, oder es sind nicht alles Minderheiten, aber dass es eben Menschen sind, die Diskriminierungserfahrungen machen und dass wir gefühlt so tun, als ob man sich entscheiden müsste, wen von beiden man schützt, und eigentlich könnte man sie gleichzeitig schützen. Und dass davon auch ein bisschen abgelenkt wird, was zum Beispiel gerade in Palästina oder in Gaza passiert. Hast du Wünsche oder Ideen, wie wir, du hast ja von Räumen gesprochen, für Aushandlung, für Diskussion, wie wir diese Räume wieder schaffen können, wie wir das wieder üben können, miteinander zu diskutieren und gleichzeitig natürlich die roten Linien, die da sind, zu wahren?
Ja, ich glaube, also das Einüben, ich glaube, das ist das, das ist der Weg. Es ist, ich würde sagen, das ist wie so ein Muskel. Wenn ich den nicht beanspruche, dann ist der irgendwann nicht mehr da. Das heißt, das Diskutieren, das Streiten, das Aushalten, das immer wieder in diese Räume gehen, stärkt uns als Zivilgesellschaft, also mich als einzelne Person, aber auch die Kollektive, in denen ich mich bewege. Und ich finde, manchmal ist es auch durchaus okay, nicht einer Meinung zu sein, aber trotzdem den Raum zu halten. Und das ist ja eine Fähigkeit, die ich mir aneignen muss. Wie halte ich Räume, wie halte ich Emotionen in diesen Räumen? Das heißt, ich muss natürlich sehr, sehr viel an mir selbst arbeiten und ich muss vielleicht auch lernen, auch Standpunkte aufzugeben oder lernen, dass andere Standpunkte haben. Und das ist, glaube ich, was politische Arbeit, politische Weiterbildung, Fortbildung auch leisten muss, diese Komplexität tatsächlich auch zu erlernen. Das ist keine so leichte Aufgabe. Da müssten wir wahrscheinlich schon in den Schulen anfangen, in der Kita anfangen, diese Fähigkeit den Kindern und den Erwachsenen dann mitzugeben. Weil ich glaube, das ist ja eins der Key Features von so demokratischen Subjekten. Sie müssen quasi lernen, nicht auf bestimmte Ideologien reinzufallen, sondern immer das, was mir präsentiert wird, Macht und so weiter zu hinterfragen und mir dann daraus eine Meinung zu bilden und einen Standpunkt in der Welt einzunehmen.
Es ist immer ein bisschen witzig, weil egal über welches Thema wir sprechen, wir kommen mindestens einmal auf Schule und LehrerInnen zu sprechen. Und ich habe manchmal ein bisschen Mitleid mit den LehrerInnen, die wirklich alle Aufgaben unserer Welt lösen müssen. Was würdest du vorschlagen? Also klar, Schulen ist auf jeden Fall sinnvoll, aber wie auch Erwachsene das wieder üben und lernen können, weil die Realität ist ja, dass sehr, sehr viele von uns erwachsen sind, nicht mehr zur Schule gehen. Wo können wir da Räume schaffen?
Also nochmal zu deinem Punkt mit, ich sehe das absolut. Ich glaube auch nicht, dass man all die Probleme oder all die Hoffnung, die wir haben, jetzt in die Schulen und oder auf die Lehrerinnen projizieren müssen oder dürfen. Aber ich glaube schon, dass die Art und Weise, wie wir die Schule organisieren, was in den was gelehrt wird, wie es gelehrt wird, in welchen Klassengrößen gelehrt wird und so weiter, dass man das schon von Grund auf ändern muss, wenn wir wirklich Menschen erziehen wollen, die in demokratischen Gesellschaften eine eigene Position zur Welt entwickeln können. Und ich glaube, dass das ist nicht damit getan, dann einfach zu den Lehrerinnen sagen, naja, dann lies doch mal ein Buch zu Rassismus und wende das dann auf die SchülerInnen an, damit sie dann selber erleuchtet sind, wenn sie das quasi von dir hören. So wird es nicht funktionieren, sondern ich muss tatsächlich viel, viel grundsätzlicher darüber nachdenken, wie ich Lehrräume organisieren will, wie ich Schule organisieren will. Und da, glaube ich, sind wir noch sehr, sehr weit von entfernt.
Mhm. Aber nochmal, also absolut richtig. Magst du trotzdem nochmal auf die Räume für Erwachsene eingehen? Hast du da Ideen?
Also ich meine, ich komme nicht aus der politischen Bildungsarbeit, deswegen kann ich da, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen. Ich glaube, ja. Was ich schon beobachte, ist manchmal, oder ich weiß es tatsächlich nicht, vielleicht kannst du mir da mehr zu sagen, ob die politischen Bildungsmaterialien oder die Institutionen, die politische Bildung machen, ob die eigentlich alle in so einer Stadtgesellschaft erreichen.
Die kurze Antwort ist nein.
So, und die Frage ist, warum nicht?
Die kurze Antwort ist, es ist kompliziert.
Ja, genau.
Aber ja, genau, es ist auf jeden Fall was, also ich komme aus der Erwachsenenbildung und das ist auf jeden Fall ein Thema, das zum einen die Erwachsenenbildung als Aufgabe gar nicht bewerkstelligen kann. Also sie kann genauso wie alle anderen Bildungsinstitutionen nur Informationen geben an die Menschen, die sie hören wollen. Und es kann nur Teil des Bodens für Veränderung sein. Politische Bildung kann die Veränderung gar nicht sein. Und ich glaube, das Problem haben wir in ganz vielen Bereichen, dass alle sagen, ich kann meinen kleinen Teil beitragen, aber die große Veränderung, die muss irgendwie aus dem Zusammenspiel kommen. Also viele Menschen, viele Organisationen, viele Bereiche müssen sich zusammentun für politische Veränderung,
ja,
und gesellschaftliche.
Also das ist jetzt vielleicht auch, das ist vielleicht ein Teil auch so der Utopie, aber man könnte ja auch darüber nachdenken, diese politische Arbeit, die ihr zum Beispiel leistet, ja auch in Verbindung zu bringen mit einem Unternehmen oder einer oder mit dem Arbeitsmarkt als solchem. Mhm. Vielleicht müssen wir die politische Bildung und die Erwerbstätigkeit viel, viel länger miteinander verknüpfen, weil es ist doch klar, wenn ich den ganzen Tag arbeite, dann nach Hause komme, völlig fertig bin, wenn ich dann vor allem noch einen harten körperlichen Job habe, dann ist es auch schwerer für die Leute, einfach rauszugehen und dann, ja, und jetzt mache ich nochmal, jetzt bilde ich mich nochmal fort. Und ich glaube, diese Fortbildung muss wahrscheinlich viel mehr in den Arbeitsalltag der Menschen rücken, damit diese Fortbildung auch tatsächlich angenommen und wahrgenommen werden.
Ist auf jeden Fall eine gute Erinnerung, dass wir mal eine Folge zum Thema Erwachsenenbildung machen. Das ist ein guter Punkt. Wir müssen trotzdem gleich zum Abschluss kommen. Ich habe eine Frage auf jeden Fall noch. Und zwar ist es die, ich habe in deinem Bericht oder in eurem Bericht, das macht ja nicht nur du, du hast ja ein ganzes Team, was mitarbeitet. Ich habe darin gelesen, dass das Vertrauen in politische Organisationen, Institutionen, sei es Polizei, sei es Parteien, auf jeden Fall sichtbar sinkt. Besonders doll, wenn ich mich richtig erinnere, bei muslimischen Personen, aber allgemein in allen Bereichen. Was können wir tun, um das politische Vertrauen zu stärken? Und zwar nicht auf eine Art, dass wir jetzt einfach alle wieder an alle politischen Institutionen glauben, sondern auch, dass die sich eben diesem Vertrauen würdig erweisen. Hast du Ideen?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also in Bezug auf die Parteien sehen wir das ja, haben wir das ja sehr, sehr deutlich gesehen und vor allen Dingen auf die damalige Bundesregierung, dass da eigentlich der höchste Vertrauensverlust stattgefunden hat. Und das hat natürlich damit zu tun, dass im Grunde genommen fast alle Parteien auf dieses Migrationsthema auf diese Art und Weise in der Öffentlichkeit besetzt haben, was halt zum Teil eben einen sehr, sehr rückwärtsgewandten Abschottungscharakter hatte. Und das geht natürlich nicht spurlos an den Menschen vorbei. Die registrieren das natürlich, wie über Migration gesprochen wird. Und meistens ist ja quasi hinter dem Begriff der Migration steckt ganz, ganz oft die Frage von Musliminnen. Das ist das, was auf den ersten Blick meistens damit assoziiert wird. Und das nehmen die Leute natürlich wahr. Die Leute nehmen wahr, dass nach den schlimmen islamistischen Terroranschlägen, dass plötzlich PolitikerInnen vor laufenden Kameras von Musliminnen fordern, sich von Terror und Islamismus zu distanzieren. Also man bringt quasi die Muslime in Verbindung mit islamistischem Terror. Das ist ja das, ja, was da passiert. Auch das wird registriert. Es wird auch registriert, wie über Gaza berichtet wird. Wer kommt, wer spricht da, wer spricht über wen? Über die Kriminalisierung haben wir gesprochen, über die pauschalen Abwertungen haben wir gesprochen. Auch das wird registriert. Also wenn man daran was ändern will, muss ich natürlich ändern, wie ich über diese Gruppen spreche. Wie differenziert tue ich das? Inwieweit nehme ich sie mit? Inwieweit verhindere ich, dass ich die Muslime immer zu den anderen erkläre? Warum äußern sich Politikern immer wieder dahingehend, dass sie sagen, der Islam ist nicht Teil Deutschlands, die Musliminnen sind nicht Teil Deutschlands. Als ob es nicht so viele deutsche Musliminnen in diesem Land geben würde. Also die Sprache der Trennung, die Sprache der Abwertung führt zu einem immensen Vertrauensverlust. Und wenn ich das wieder zurückgewinnen will, dann muss ich das einerseits natürlich durch die Art und Weise, wie ich spreche, wieder verändern. Ich muss sie mit reinholen, ich muss sie partizipieren und teilhaben lassen. Ich muss aber auch mit den Politiken, die ich mache, mit der Adressierung der Gruppen, natürlich auch was leisten oder auch was erbringen, wo die Leute denken, ach krass, okay, da passiert gerade was, wo ich mitgenommen werde. Und ich glaube, das ist das, wie man Vertrauen zurückgewinnen kann. Im Übrigen haben wir ja auch zeigen können, dass mit Diskriminierungserfahrungen das Vertrauen immens abnimmt. Also als Beispiel, was mich überrascht hat, 10%, ungefähr 10% unserer schwarzen Befragten, 90% der unserer schwarzen Befragten haben ein hohes Vertrauen in Institutionen der Polizei, was ich enorm hoch fand. Und aber wenn sie Diskriminierungserfahrungen machen, sinkt es auf 10% ab. Und das sehen wir auch in anderen Institutionen. Das heißt, es gibt diesen Zusammenhang. Und wenn ich quasi als Politik will, dass das hohe Vertrauen, was es in der Migrationsgesellschaft in die Institutionen gibt, wenn das quasi gehalten werden soll, dann muss ich eben aufhören oder dann muss ich Bedingungen schaffen, in denen Diskriminierung sich nicht entfalten kann.
Ich schlage nochmal einen kleinen Bogen. Und zwar das Thema von Spielfeldgesellschaft ist immer die Frage von gesellschaftlichem Zusammenhalt. Es treibt uns total viel um und mich interessiert deine Perspektive. Ist es für dich, gab es mal einen gesellschaftlichen Zusammenhalt, den wir in irgendeiner Form wiederherstellen wollen? Oder hast du das eher das Gefühl, wenn wir über Spaltung in der Gesellschaft sprechen, dass eigentlich eine lange vorhandene Spaltung jetzt nur sichtbar und hörbar geworden ist, weil wir eben angefangen haben, weil Menschen, die Diskriminierungserfahrungen machen, migrantische Personen, vielleicht auch ärmere Personen, mehr Plattformen bekommen über Social Media oder sowas, dass einfach ihre Stimmen mehr gehört werden und dass eine Spaltung, die schon lange da ist, eigentlich sichtbarer wird. Wie ist dein Take dazu?
Ich glaube eher das Zweitere. Ich glaube, also gesellschaftlicher Zusammenhalt, was bedeutet das überhaupt? Was bedeutet das in einer Gesellschaft, wo Frauen die meiste Care-Arbeit leisten, wo Frauen weniger verdienen als Männer bei gleicher Arbeit, wo ArbeiterInnen zum Teil in ausbeuterischen Verhältnissen leben, wenn man sich die Plattformökonomien zum Beispiel anguckt oder die Fleischindustrie oder die Spargelernte und so weiter und so fort. Also oder eine großer Teil von Menschen, die arbeiten gehen, trotzdem Sozialleistungen kassieren, weil die Löhne nicht ausreichen. Von von Geflüchteten, die zusammengepfercht in Geflüchtetenheimen sprechen. Also von welchem Zusammenhalt sprechen wir hier eigentlich? Sondern ich glaube, dass es diesen Zusammenhalt so überhaupt nicht gibt, sondern dass wir, wie gesagt, an ganz, ganz unterschiedlichen Stellen Macht- und Ungleichheitsverhältnisse sehen, vor allen Dingen ökonomischer Art. Und deswegen, wenn man die Leute fragen würde, was machen wir denn jetzt mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt, was würden die denn einem sagen? Ich glaube, das ist so fernab, wenn man davon spricht, was nicht bedeutet, dass es durchaus erstrebenswert wäre, gesellschaftlichen Zusammenhalt zu haben. Nur eben müsste man das dann ausbuchstabieren. Gesellschaftlichen Zusammenhalt für wen? Unter welchen Bedingungen? Und da gehört eben rein, sich mit Rassismus, Sexismus, Klassismus, mit all diesen Fragen auseinanderzusetzen. Und dann können wir auch über gesellschaftlichen Zusammenhalt sprechen. Aber diese Sachen auszuklammern und gleichzeitig nach Solidarität und Zusammenhalt zu rufen in eine Gesellschaft, die alles dafür tut, um Menschen, um Gruppen voneinander zu trennen und in ein hierarchisches Verhältnis zueinander zu setzen, ist, finde ich, sinnlos.
Danke auf jeden Fall für deine Perspektive. Hast du noch was auf dem Herzen, wonach ich dich nicht gefragt habe?
Wahrscheinlich eine Menge, aber ich bin jetzt sehr, sehr froh, dass ich in 2 Wochen in Urlaub kann. Das liegt mir auf dem Herzen.
Ist auf jeden Fall das Stichwort Pausen ist sehr, sehr wichtig, glaube ich, in der Arbeit,
die du machst. Ich glaube, weil es ja manchmal in so einem Gespräch, es hat ja, wenn man sich über Rassismus, wenn man sich mit Rassismus auseinandersetzt und darüber debattiert und diskutiert, dann hat das ja oft so einen krass negativen Vibe, ist ja auch was so destruktiv ist und wirklich Menschen auch zerstören kann. Aber auf der anderen Seite, das hatten wir ja schon angesprochen, es gibt immer mehr Menschen, die aufstehen und die sich mit diesen Verhältnissen nicht abfinden wollen. Und das ist gruppenübergreifend. Das sind nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund, sondern es sind eben auch Deutsche ohne Migrationshintergrund, die sich solidarisch zeigen, die auf der Straße sind und die widerständig sind. Und ich glaube, das ist das, was mir Hoffnung macht. Und das ist, glaube ich, wichtig, an so einem Ende eines Gespräches darauf aufmerksam zu machen, dass diese Solidarisierung durchaus stattfindet und auch weiter stattfinden wird.
Ich glaube, es ist auch nochmal spannend anzusprechen, was du ganz am Anfang gesagt hast und du meintest, vielleicht kommen wir nochmal drauf zurück, dass marginalisierte Personen handelnde Subjekte sind, dass sie selbst was machen können. Willst du uns nochmal was dazu sagen, was Menschen mit Diskriminierungserfahrung in Deutschland gerade machen, was es eigentlich noch gibt?
Naja, also wir haben die in unserer Studie jetzt, die wir rausgebracht haben vor 3-4 Wochen, da ging es um antirassistisches Potenzial und Engagement. Und wir haben 2 Zeitpunkte erhoben, 2022 und 2024. Und wir sehen, dass von 2022 bis 2024 die Protestbereitschaft und das Potenzial in der Gesellschaft, an einer Demonstration teilzunehmen, vervierfacht hat. Vervierfacht. Also es sind rund 17% dieser Gesellschaft, waren auf einer Demo oder können sich das vorstellen. Das ist eine immens hohe Zahl. Und daran immer wieder zu erinnern, dass es das gibt in solchen Zeiten, ist enorm wichtig, weil wir uns daran erinnern müssen, dass das, wie es jetzt ist, die Gesellschaft, so wie wir sie jetzt vorfinden, nicht vom Himmel gefallen ist, sondern sie wurde gemacht. Und all das Gute, was da drin ist, aber auch all das Schlechte. Und wenn das Schlechte gemacht ist, dann können wir das Schlechte auch wieder wegmachen. Und sich daran zu erinnern, dass wir Menschen sind, die unsere eigene Geschichte verändern können, das ist wichtig. Und das würde ich mir wünschen, dass das die Leute mitnehmen, die diesen Podcast hören.
Ein schöneres Schlusswort kann ich mir nicht vorstellen. Cihan, danke, dass du bei uns warst und ganz, ganz liebe Grüße an dein Team, die wirklich wichtige Arbeit leisten. Alle Sachen, die wir heute erwähnt haben, also vor allem auch eure Studien, würden wir nochmal in den Shownotes und bei YouTube in der Beschreibung verlinken, dass alle Leute, die mehr darüber wissen wollen, auf eure Arbeit nochmal zukommen können. Danke, dass du da warst. Und wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr sie mit anderen Personen in eurem Leben teilen wollt, lasst gerne ein Like da, folgt uns auf den sozialen Kanälen und schickt die Folge doch weiter an einen eurer Freundinnen. Bis zum nächsten Mal.